Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Liebe im Knast, der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, sag mal, glaubst du, dass du eine Mörderin lieben könntest? Habe ich mich nach letzter Folge auch gefragt.
Ja. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wen sie umgebracht hat, tatsächlich. Wenn ich zum Beispiel vorstelle, die Frau würde jemanden umbringen. Okay, pass auf, sie kommt in die Situation, jemand hat ihr, schuldet ihr Geld, hat er ihr nicht gegeben. Sie braucht das Geld aber, um ihre Schulden zu bezahlen. Sie geht dorthin und er sagt noch so, von mir kriegst du dein Geld nicht. Geh auf die Knie und blow mich, so. Und sie verliert die Nerven. Und es kommt zum Mord. So. Könnte ich komplett nachvollziehen.
Ich sag viel über dich aus.
Nein, keine Ahnung, Mann.
Ich könnte das nicht nachempfinden.
Nein,
oder
es verstehen. Gibt Taten. Ja, ich könnte den
Mörder. Ich könnte verstehen, wenn jemand, keine Ahnung, wenn ein Typ eine Frau vergewaltigt und die dann durchdreht.
Oh, noch mehr, ja eben.
Das könnte ich dann irgendwie im Affekt oder whatever irgendwie.
Dann würde ich sie nicht mal verurteilen.
Ja gut, das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage, aber das sind so Sachen, also im Affekt oder als Notwehr, aber ansonsten kann ich das jetzt nicht verstehen.
Am allerwenigsten von all den Fällen, die wir gemacht haben bei Frauen, zum Beispiel Diane Downs, ihre Kinder
erschießt. Ja, das war echt
schlimm. Die könnte ich nie lieben, aber wenn jetzt, wir werden in dieser Staffel noch Mörderinnen haben, wo ich über ihren Mord sie trotzdem lieben könnte.
Okay, ich bin gespannt.
Heute beginnen wir auf jeden Fall mit unserem ersten Zweiteiler und es geht eigentlich um jemanden, in den er, wenn überhaupt, du dich verlieben würdest. Ich habe das jetzt aber auch lange vermieden, gerade dieses Zweiteiler-Ding, weil es immer so eine Sache, ich meine, wir haben Gacy, Bundy, Dahmer, die haben wir in einer Folge abgehandelt und wir würden jeden dieser Loser in eine Folge bekommen. Aber heute geht es ja auch um Liebe im Knast. Und da gibt es eben bei unseren Protagonisten heute so viel dazu zu sagen, dass ich mich entschieden habe, einen Zweiteiler zu machen. Wenn euch das gefällt, schickt uns auf Insta Nachrichten. Wenn euch das nicht gefällt, schickt uns auf Insta Nachrichten. Gebt uns Feedback, damit wir wissen,
cool,
ob wir so auch mal arbeiten können. Mehr als eine Zweiteiler pro Staffel würden wir eh nicht machen, aber ob wir das machen können.
Ja?
Das gibt uns nämlich schon mehr Zeit, in das Thema einzutauchen. Und die brauchen wir diesmal. Wir reden nämlich auch wieder von Hybristophilie, also von Menschen, die zu verurteilten Tätern Beziehungen aufbauen und führen. Und in diesen beiden Folgen jetzt vor allem von Frauen.
Ist es wirklich wahr, die Definition, zu verurteilten?
Also es muss ja bekannt sein, dass er die Tat begangen hat. Also du musst wissen, dass er das getan hat. Und bei uns geht es jetzt...
Er muss ja nicht verurteilt sein dafür, dass ich es weiß.
In dem Fall von dem Täter heute schon, weil der Bekanntheitsaspekt mit rein fließt und auch die Tatsache, dass du weißt, was er getan hat, so, ne? Dass du weißt, okay, er ist gefürchtet, er ist. Also der Mythos spielt eine Rolle.
Ja, aber also wenn ich weiß, ein Typ hat eine Frau umgebracht, dann ist der für mich das unsexyste Wesen der Welt.
Mhm. Es gibt aber eben auch Frauen, die sich genau solche Partner suchen. Die sind da einfach anders gelagert. Und darüber haben wir, du wirst ja auch nicht nass, wenn ich sage, der hat jemanden erschossen. Denkst du dir nicht, oh, jetzt muss ich aber...
Aber glaubst du wirklich, dass es Frauen gibt, die davon erregt werden? Ich würde ja denken,
das
dass
nennt
sie...
nennt sich Hybristophilie.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube eher Hybristophilie, so verstehe ich es jedenfalls bisher, dass das eher sehr unterbewusst ist, dass man so, wie man sonst auch in Bad Boy irgendwie, dass man dieses Dominante, dieses vielleicht schon ein bisschen Arrogante, dass man denkt, ich bin besonders für den, bei mir ist er anders, dass das alles so reinspielt und man den deshalb scharf findet und das vielleicht sogar ins Extreme bei Hybristophilie, aber nicht, dass man denkt, oh, der hat ja jemanden erschossen, da bin ich ja jetzt direkt scharf. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Es ist mehr. Es ist mehr. Es ist mehr, als du denkst. Es ist tatsächlich, natürlich, ob du dich, was macht dich, was erregt dich sexuell? Es gab sicher in deinem Moment, oder davon gehe ich jetzt mal, oder keine Ahnung, ich weiß, es gibt Momente im Leben, bei mir gab es es, ich kenne es von anderen Leuten noch, dass man überrascht war, oh, das wusste ich nicht mal, dass ich das sexy fand. So gerade, wenn man jünger ist oder so, ne, oh, das ist sexy. Mhm. Das erregt mich. Und bei hybristophilen Personen ist es das. Sie hört, dieser Mann hat jemanden auf brutalste, bestialische Weise ermordet, abgeschlachtet. Und plötzlich bewegt sich das an der Stelle, an der jemand, der diese, deswegen rede ich auch von einer Störung, der diese Störung nicht hat, eben anders reagiert. Weißt du, aber vielleicht bei, was du halt sexy findest, weiß ich jetzt nicht.
Naja, ich hätte eher gedacht, das ist eher so eine, ja gut.
Ich bin sicher, also ich habe wirklich sehr viel darüber nachgelesen. Das ist ja das Problem, oder was heißt das Problem dann? Es ist, deswegen kannst du es dir wieder nicht aussuchen. Du kannst dir nicht aussuchen, worauf dein Körper
reagiert.
Deswegen ist es eine Paraphilie. Es ist so, wir haben die Diskussion ja auch im schlimmsten Fall bei pädophilen Tätern. So, dieser Moment, wo du das erste Mal merkst, oh shit, weißt du, das ist ja nicht, ne, das ist ja nicht, das hat er sich nicht ausgesucht.
Total, aber ich habe ja auch schon mal ein Interview mit einer Frau geführt, die meiner Meinung nach hybristophil war, die jetzt aber, wenn wir darüber geredet haben, jetzt nicht unbedingt so erschien, als ob sie, das, es klang immer so eher als wäre sie in den Kreisen und als wäre das eher Zufallsprodukt am Ende, dass sie an diese Typen gerät und nicht, dass sie sozusagen wirklich in Ekstase gerät, weil sie diese bösen Sachen tun.
Ich kann nicht für diese Frau sprechen. Ich kann dir nur sagen, es ist eine Paraphilie. Es hat mit Sexualität zu tun.
Okay.
Mehr kann ich nicht sagen.
Ich nehme das so hin.
Es gibt ein Buch, in dem sehr viel drüber geschrieben wurde. Also Sheila Eisenberg ist so das Buch, was immer zuerst so ein bisschen auftaucht, ist Women Who Love, Men Who Kill. In dem Buch hat sie 30 Frauen interviewt, die mit lebenslänglichen oder eben zum Tode verurteilten Männern Beziehungen eingegangen sind, sogar geheiratet haben. Und dabei kam vor allem eins raus. Die Frauen sind scheinbar ansonsten, bis auf diese Vorliebe, vollkommen normal. Also normale Jobs, keine Auffälligkeiten. Was aufgefallen ist oder was ein bisschen rausgestochen ist, überdurchschnittlich viele von ihnen haben eine Geschichte von gewalttätigen und missbräuchlichen Beziehungen in der Vergangenheit. Mhm. Und jetzt gibt es so diesen Unterschied. Es ist so ein großes Themenfeld. Deswegen, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch nicht für diese Frau von damals sprechen. Ich kann dir nur eben die Definition geben für Hybristophilie. So. Und einige von diesen Frauen wissen zum Beispiel, dass es moralisch eigentlich fragwürdig ist, sich in den Killer zu verlieben, jemandem Zuneigung zu geben, sich jemandem anzunähern, den wir als Gesellschaft schon mal abgesondert haben. Andere sind zum Beispiel komplett wahnhaft und haben eine idealisierte Version dieser Beziehung im Kopf. Oder auch wie zum Beispiel die Frau, mit der du geredet hast, die eine Version seiner Tat im Kopf hat, die 100% nicht wahr ist. Also bin ich mir ganz sicher. Und man muss beachten, dass die allermeisten dieser Frauen den Mann im Mittelpunkt ihrer Begierde ja gar nicht wirklich kennen. Also die haben ihn nie erlebt. Man sieht sich für 2 Stunden am Stück beim Besuchszeit.
Das heißt, es sind durchgängig alles Frauen gewesen, die Männer erst im Knast kennengelernt haben?
In dem Buch glaube ich ja. Und diese Besuchszeit kannst du ja nicht mit der Realität vergleichen.
Nee, kann man nicht gleichsetzen, auf jeden Fall.
So, weil im Idealfall, wenn du dir Mühe geben willst, stell dir vor, du würdest jetzt einen Mann besuchen, ne, mit dem du einen Briefkontakt hattest, zum Beispiel, ne, erster Besuch oder überhaupt, dann willst du diese kurze Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Im Idealfall, das habe ich später gemacht, als ich dazugelernt habe, wie Besuch funktioniert, suchst du davor sogar schon ein paar Themen, über die du reden möchtest. Weil wir haben 2 Stunden. Wenn wir 1:45 mit was Unangenehmem oder 1:55 mit was Unangenehmem beginnen, haben wir ein Problem. Weil dann ist um 2 Stunden Punkt unsere Zeit vorbei und wir haben es vielleicht nicht geklärt. Weißt du, also im Idealfall legst du dir davor schon so ein bisschen, habe ich mit meiner Mutter zum Beispiel, weil sie war ja jeden Monat da, haben wir immer gemacht. Wir wussten immer, über was wir reden, in welcher Reihenfolge. Weil sonst gehst du mit einem Das ist fürchterlich, wenn du dann zu falschen Zeitpunkt aufhören musst. Man zeigt sich von seiner besten Seite. Wenn es jetzt ein romantischer Besuch ist, dann liest du die jeweiligen Briefe vorher nochmal. Dann bist du komplett drin, weißt du, dann weiß ich, deine Oma hatte Geburtstag, deine Katze hat eine verstauchte Pfote und so weiter, ne? Dann vergisst man auch nicht das Meerschweinchen, den kranken Arbeitskollegen, du hast alles im Kopf.
Was ja auch sehr attraktiv ist, ne?
Extrem attraktiv, so, ne? So etwas schafft ein ganz tiefes Gefühl der Verbundenheit.
Sehr aufmerksam bist du dann.
So, du bist eigentlich nicht, ne? Sondern du hast nur dich gut nochmal vorbereiten können.
Und du hast nichts Besseres zu tun gehabt auch.
Und wenn wir jetzt ein Transkript hätten von jeder Unterhaltung, die wir in einer normalen Beziehung in unserer Wohnung führen, könnte das gut sein, dass sich ein guter Mann und eine gute Frau oder ihr liebevoller Partner auch das nochmal durchliest. So, ne? Damit er weiß wieder. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel jetzt in dem Fall die Frau dann draußen, nimmt sich Zeit, zieht sich irgendwas an, womit sie sich halt wohlfühlt, hört sich vielleicht eine bestimmte Musik auf der Fahrt an, benutzt vielleicht ein paar Wörter, die sie gut findet. vielleicht auch nichts davon und irgendwas ganz anderes. Du weißt, was ich meine. Mhm. So, ne?
Es ist auf jeden Fall ein bisschen gestellter und gleichzeitig aber auch alles so mit Peak. Es ist ja nie Alltag. Ne?
Es ist nie. Genau. Immer besonders. Das kommt, es ist immer besonders auch. Es ist eigentlich wie ein Date, auf das man sich freut.
Mhm.
Und das ist halt Besuch. Den Rest der Beziehung, worüber wir jetzt geredet haben, was du gerade gesagt hast, den Alltag, der findet nicht statt. Stattdessen gibt es der Alltag in der Beziehung ist sozusagen, sind die Briefe selbst.
Und das Vermissen.
Das Vermissen, das Herbeisehnen, das Aufeinander warten, die Fantasie. Man lebt ganz, ganz viel diese Beziehungen in der Fantasie. Und in der Fantasie, und das ist was super Interessantes, was mir jetzt auch erst bei der Vorbereitung für diese Folge so aufgefallen ist, in der Fantasie geht es meistens darum, sich vorzustellen, wie unsere Beziehung mal sein wird. Gerade in diesen Beziehungen, die sich nicht von draußen kennen. So, wie werden wir, wie, der Klassiker ist immer, ich habe ja auch mit Brieffreundinnen geschrieben oder so, die ich nicht kannte, und so, da ist immer dieses, ja, wir wandern aus. Natürlich, wir bleiben doch nicht hier, wo immer alles scheiße war, sondern wir gehen ja dorthin und dann gehst du nach Teneriffa, wo alles ja dann so einfach ist, aber die Leute sind ja so cool dort und so, ne? Und da malst du dir die schönsten Fantasien aus, was man tun wird, wo man leben wird, und das ist natürlich die beste Beziehung, die du je hattest, weil es ist der, in der ich mir alles so ausmale, wie es mir gefällt. Es braucht keinen Reality-Check. Es ist leicht, sich in einer Beziehung mit einem Typen zu verlieben, der perfekt ist.
Voll.
So, du erweckst ihn in deiner Fantasie zum Leben.
Mhm.
Hammer.
Ja, und man merkt es ja noch nicht mal, ne? Also es natürlich wirkt nicht, dir, als wäre es wirklich wahr.
Es gibt keinen Check und er bestätigt es in den Briefen.
Ja.
Diese Briefe haben dann diese behutsam gewählten Worte, tiefe Gedanken. Weißt du, sowas hörst du normal nicht von dem Typen, der aus der Arbeit kommt und dann nach Hause kommt, noch ein bisschen Playsy zockt, mit den Jungs spielt. Stattdessen hast du Sehnsucht, Emotionen. Du denkst, du bist, er öffnet sich auf eine ganz andere Art. Du liest es immer wieder, träumst noch was rein in den Rest. Und es ist ziemlich, ziemlich romantisch.
Mhm. Und er kann ja auch nicht, ich weiß halt immer, dass er nicht mit einer anderen ins Bett geht, ne?
Er geht nicht mit einer anderen ins Bett. Du kannst natürlich, ganz oft gibt es Konflikte, wenn die dann mit mehreren schreiben und es so rauskommt.
Das machen manche. Die haben dann mit 5 Frauen eine Beziehung quasi über einen Briefkontakt. Wow.
Und das ist natürlich jetzt wieder dieser negative Teil. Es kommt aber erstmal nicht raus. Wenn wir jetzt so an diesem Punkt sind, wo du Briefe schreibst, dich angezogen fühlst, jetzt muss man auch wieder, wir haben gehört, viele dieser Frauen haben toxische Beziehungen hinter sich. So, ne? Und auf diese Art können sie die Geschichte neu schreiben. Na, du schreibst es jetzt neu, nach deinen Bedingungen. Du kannst eigentlich nicht verletzt, zumindest nicht physisch verletzt werden. Und ich fühle das so, dieses, okay, mit dem letzten hat es nicht geklappt, der war zwar mein Geschmack und der war das, was ich gut fand, aber jetzt hier mit ihm ist es so, wie ich es mir immer ausgemalt habe. Du erfindest es ja selbst. Und tatsächlich haben wie diese hybristophilen Frauen mit den missbräuchlichen Beziehungen, die sie hinter sich haben, fallen eigentlich hier wieder in ein altes Muster, aber mit jemandem, der eben im Gefängnis sitzt, ne, der lebenslänglich hat, und haben dann die absolute Kontrolle über diese Beziehung. Und da gab es so einen interessanten Gedanken, auf den ich selber nie gekommen wäre, weil ich mir immer dachte, oh Gott, wie krank schon wieder. Aber eigentlich, und das hat diese Sheila Eisenberg geschrieben, sie meinte, es gibt eben Frauen, die sich zu gewaltbereiten oder sogar im schlimmsten Fall gewalttätigen Männern hingezogen fühlen. Und eine Beziehung zu einem Mann, der dauerhaft im Gefängnis sitzt, ist in diesem Fall eine äußerst intelligente Strategie. So kann sie nämlich nicht körperlich verletzt werden. Und ich wäre gar nicht, und als ich das so gelesen habe, ich so, oh ja, weil ich sag dir, ich kenne Frauen, bei denen das so ist. Ich kenne Frauen, die nicht nur mit dem Feuer so ein bisschen spielen wollen, dieses Bad Boy-Ding, sondern die sich jemanden suchen, der schlagen wird. So, und dann ist es natürlich ein krasser Gedanke eigentlich. Dann ist es schon.
Eskalieren denn solche Beziehungen auch? Oder hat man dann in Anführungsstrichen den Typen im Gefängnis so weit ja unter Kontrolle, dass er in Anführungsstrichen Angst hat, dass wenn er jetzt überreizt, sie geht?
Nee, ich glaube, das Urwesen kommt schon raus. Nur was? Dann, wenn du nicht sehen willst, gehst du nicht besuchen.
Mhm.
Weißt du, so, du, dann schreibt er 100 Briefe. Das ist nicht mal so schlimm, wie jemanden zu blockieren, weil,
ja,
ne, also im allerkrassesten Fall würdest du umziehen und der kann dich nicht mal mehr finden, gerade wenn es ein lebenslänglicher ist in den USA oder so. Ne?
Mhm.
Du hast die absolute Kontrolle. Für den Gefangenen auf der anderen Seite bist du auch noch die Hauptroute zum Leben nach draußen.
Mhm.
Ne? Wenn ich jetzt ein Buch bestellt haben möchte, wo ich den Titel nicht kenne oder den Autor nicht genau weiß oder irgendwie sowas, ich frag dich. Du klärst es in deinem Tempo. Wie viel Macht schon wieder, ne?
Mhm.
Kannst du meine Tante anrufen? Die hat nicht zurückgeschrieben. Es wäre wichtig. Ich mache mir Sorgen. Oder du, jetzt, ich sitze schon so lange, ich höre immer wieder von diesem Netflix. Was ist denn das? Du schreibst meine Realität.
Krass. Mhm.
Ich weiß es noch, weil ich mir damals von Justine Facebook erklären habe lassen.
Oh. Spannend.
Weißt du? Mhm. Ihre Version ist meine Realität. Wie wichtig fühlt sich der hebristophile Partner oder der Partner draußen? Ja? Mhm. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nie vergessen, dass Gefangene extrem und gerade diese Art von Gefangenen, auf die hebristophile Frauen sich angezogen fühlen, sind extrem gute Manipulatoren. Das heißt, besonders Serienkiller, ja, die wissen genau, worauf SKGs aus sind.
SKGs. Oh, fuck, ich weiß nicht, was das heißen könnte. Sex? Sex?
Ja, ja.
Aber ist wirklich Sex?
Nein, nein. Ich bin immer hoffnungsvoll ein bisschen.
Mann, ey, was, wofür könnte es denn? Sag mir mal den Rahmen.
Das letzte
sind
Wort.
Sind es Menschen?
Es sind, ja, es sind Frauen.
Ah. Sensitive?
Ja?
Na, das ist bestimmt nicht mehr falsch.
Serial Killer Groupies.
Ach, crazy.
Serial Killer Groupies. Und eigentlich alle Serienkiller haben die, ja? Sogar Dahmer. Sogar Jeffrey Dahmer hatte weibliche Groupies. Und sorry, Ladies, der hat alles Mögliche in seinem Leben gemacht. So, ich meine, abgeschnittene Penisse in Einmachgläsern, lebenden Opfern Säure in den Schädel gießen, um Sexzombies zu erschaffen, aber ein paar weiblicher Brüste, das hätte ihn fertig gemacht. Ugh, Busen. Er wäre so raus gewesen, so, weißt du? Und trotzdem halt. Also, sorry, Ladies, da werdet ihr, der gute Jeffrey
abgefahren,
hat so viel Fanmail bekommen, aber John Wayne Gacy hat sogar nochmal geheiratet in Haft. Und John Wayne Gacy war der mit den 30 Boys, also.
Hat er eine Frau geheiratet, ja.
Ja. Heute, und jetzt kommen wir zum Thema, kommen wir zum König unter den Serienkillern in Sachen weiblicher Fans. Das ist und bleibt Richard Ramirez, genannt der Night Stalker. Nachtjäger. Halt der coolste Spitzname überhaupt so.
Total romantisch, ja.
Night Stalker, genau, du siehst es schon auf einem Cover von so einem romantiken, also weißt du, oh. Bevor er den Namen damals hatte, der erschien erstmal in dem Artikel vom LA Herald. Und ich ärgere mich immer, weil die so geile Namen dann kriegen, ist natürlich kontraproduktiv.
Voll.
Davor hieß er unter anderem der Walk-in-Killer, der Valley-Intruder, der Midnight-Stalker und der Screen-Door-Intruder.
Der Fliegen-Gitter-Tür-Eindringling.
Ja.
Das ist aber nicht so sexy, ne?
Das ist nicht so sexy. Hätten sie ihm den gegeben, wäre er vielleicht nicht. Naja, es ist so eine Sache. Wie kann man so viele Spitznamen kriegen? Das ist ein bisschen was. Die Deutschen haben das ein bisschen verloren. Früher war es in der kriminellen Welt, war es bei den Deutschen auch noch so. Da gab es noch den Lackschuh-Toni. Cooler Typ. Du weißt gleich, dass er ein cooler Typ ist. Karate-Andy, ein guter Freund von mir sogar. Also die gab es früher, die gibt es. Hattest du mal einen Spitznamen?
Nee, leider nicht. Dabei hasse ich ja meinen Vornamen so.
Der ist toll.
Was?
Gerade mit der Claudi, das ist dann so die Abschrift, finde ich schön.
Nee, das klingt, als ob man zum Frauenarzt geht und sagt, nee, leider, ich hab leider ein schlechtes Ergebnis, ich habe Claudia. Das klingt so wie Chlamydien irgendwie.
Das habe ich ja noch nie. Oh, das ist ja fies. Nein.
Doch.
Claudi klingt wie wolkig. Ich finde es schön.
Ja, außerdem gibt es so viele auch gemeine Songs. Claudia, du bist der schönste Stern am Himmel. Und Jacqueline auch. Kennst du das nicht? Von Vera entwehen? Ja, da saß du wahrscheinlich gerade im Gefängnis. Oder der Ärzte-Song. Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund.
Oh, ja,
abends
okay,
nimmt sie ihn mit ins
Hey,
Bett.
Das darfst du nicht singen, das ist, glaube ich, auf dem Index. Naja, gut.
Kannst ja piepen.
Okay. Also kein Spitzname bei dir. Okay,
du?
Okay.
Was hattest denn du?
Ich hatte schon viele Spitznamen. Einer war zum Beispiel Anaconda. Nein, nein.
In deiner Zeit ein Porno-Business,
nein,
oder?
Oh, wie du wieder denkst. Nein, das ist, weil ich vom Ringen, weil ich gut würgen konnte. Wenn ich dran war und gewürgt habe, hast du mich nicht mehr wegbekommen.
Warst du der Würger?
Wie eine Anaconda halt.
Und hattest du noch einen anderen? Auch in der Zeit, als du ein bisschen böser Junge warst?
Ja, hatte ich.
Und wie?
Ich hatte verschiedene Spitznamen. Einer war sowas ähnliches wie der Zöllner.
Was? Wieso so das denn?
Oder der ja, ich hatte Spitznamen.
Der Warum
Geldverleiher.
Zöllner?
Der Geldverleiher.
Aha. Naja, es ist jetzt aber noch nicht so wie hier heute
der Fliegengitter. Der Fliegengittertür eindringlich.
Midnight? Nee, Night?
Night Stalker. Pass auf, am Ende der zwei Folgen weißt du es.
Vielleicht denkst du dir dann mal einen für mich aus.
Ich denke mal einen für dich aus. Ricky hat auch schon als Kind Spitznamen gehabt, so, da kommen wir auch gleich drauf. Aber als er schließlich im Todestrakt saß, oh Spoiler, es geht nicht gut für ihn aus. nannten ihn die Beamten dort den Death Row Romeo.
Ich sag mal, schon wieder sowas Nettes
eigentlich. Schon wieder ein cooler Spitzname. Ja. Weil er so viele Liebesbriefe von Frauen aus der ganzen Welt bekam. Und wie konnte das passieren? Kann man es vielleicht sogar nachvollziehen? Wer zum Teufel ist der bekennende Satanist Richard Ramirez? All das werden wir in den folgenden beiden Episoden klären. Denn, girl, schnall dich an! Der ist ein echtes Zuckerl. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie brutal das hier werden wird. Also, Triggerwarnung, mehr als angebracht. Wir werden wirklich allen, und ich meine es ernst, allen Formen von Gewalt begegnen. Und wir beginnen zur Abwechslung mal ganz am Anfang all dessen. In der Wüste New Mexicos. Hier wurde 1945 der Trinity-Test durchgeführt. Sagt ihr was?
Nee.
Trinity-Test war die erste jemals durchgeführte Kernwaffenexplosion. Also ein Atombombentest. Mhm. Der erste, den wir Menschen je gemacht haben. Sowas hatte die Welt damals noch nie gesehen. Mit einem Mal hatte der Mensch die Möglichkeit, seinen Heimatplanet auf einen Schlag zu zerstören. Hatten wir davor nicht. Robert Oppenheimer, einer der Väter der Atombombe, hatte direkt nach der Explosion gesagt: "Now I am become death, the destroyer of worlds." Und das ist, da kriegt man Gänsehaut. Also, es ist so krass. Und ja, es ist eins der gruseligsten Zitate zu einem der schicksalhaftesten Ereignisse aller Zeiten, passt sehr gut zu unserem heutigen Protagonisten. Weitere Atomwaffentests folgten in der Gegend und New Mexico ist auch heute noch in weiten Teilen radioaktiv verseucht. Und bei günstigem Wind können diese radioaktiven Partikel El Paso erreichen. Und in El Paso lebte Richard Ramirez' Familie. Zwei ältere Brüder von Richard haben Behinderungen. Einer seiner Brüder wird sogar mit den Lungen außerhalb des Körpers geboren.
Oh,
was
Gott.
So eine typische, da passt was nicht. Und die Ärzte raten seiner Mutter Mercedes auch zur Abtreibung, als sie mit Richard schwanger ist. Wie gesagt, El Paso hat die US-Regierung jahrelang Atomwaffentests durchgeführt. Und bis heute bestreiten aber die Behörden jegliche Verbindung zu den hohen Raten an Fehlgeburten und Missbildungen bei Neugeborenen in dieser Gegend. Es gibt aber auch noch einen zweiten Faktor, der dem ungeborenen Richie sicher zusetzt. Seine Mutter Mercedes arbeitet nämlich in einer Schuhfabrik und ist den ganzen Tag giftigen Dämpfen der Klebstoffe ausgesetzt. Mhm. Sie sagt selber, hey, die haben mich high gemacht, aber ich hatte dann abends immer schreckliche Kopfschmerzen.
Mhm.
Und das ist nie gut. Das ist nie gut. Erst einige Monate vor der Geburt, also ich glaube im sechsten oder fünften Monat, hat sie dann erst aufgehört, dort zu arbeiten. Wahrscheinlich zu spät. Mercedes setzt sich über die Empfehlungen der Ärzte hinweg und am 29. Februar 1960 wird Baby Richard Ramirez als jüngstes von 6 Geschwistern geboren. Die Idee, daran hoffentlich erinnern wir uns am Ende der Folge nochmal, weil die Idee, dass er um ein Haar gar nicht geboren worden wäre, ja, das ist nur, weil die Mutter gesagt hat, nee, den kriege ich, ist so krass, wenn du siehst, was er tun wird. So wie eigentlich immer, jetzt geht's los mit dem, was wir alle schon kennen, wie eigentlich immer ist bei unseren Tätern, was haben wir? Ein fürchterliches Elternhaus. Vater ist Alkoholiker, extrem gewalttätig, war selbst Polizist in Mexiko und was ich so super gruselig finde, hatten wir auch schon mal mit Kuklinski. Der hat sich nämlich geschworen, seine Kinder nicht zu schlagen wie sein eigener Vater ihn, aber die Wut muss ja irgendwo hin. Und was macht er?
Weiß ich nicht, er verletzt sich selber.
So ist es. Schlägt sich selbst, wenn er sauer wird. Kuklinski hat sich sogar mal K.O. geschlagen, so vor seinen eigenen Kindern, so stark. Richies Vater schlägt sich vor dessen Augen mehrfach mit einem Hammer auf den Schädel. Und
What?
Sitzt dann so am Tisch und das Blut läuft ihm übers Gesicht. Alter. Und da hast du ein 4-5-jähriges Kind sitzen, das halt nicht weiß, was los ist. Saugruselig. Diese Männer, die versuchen ja, diese Wut zu entladen. Weißt du, das ist noch eine Zeit auch irgendwie anscheinend vor Therapie. Natürlich, wir sind jetzt irgendwo in Anfang der 70er so, wo das vielleicht für den Mann noch keine, ne, es gab, er hatte kein Ventil. Und irgendwie ist der Versuch ja so, das ist so eigentlich ein netter Gedanke. Aber ich glaube, von der Traumatisierung her nimmt sich's nicht viel.
Also, das kann so. Ich nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall hart traumatisiert auch, ja.
Also na gut, besser als dein eigenes Kind zu schlagen, aber es ist halt auch nicht gut.
Nee.
Es klappt natürlich auch nicht immer und irgendwann schlägt er die Kinder halt dann doch. Spätestens, wenn er besoffen genug ist. Und das ist nicht gut, ganz und gar nicht gut. Wir haben eine klebstoffschnüffelnde Mutter, wir haben einen Alki-Vater der sich selbst mit einem Hammer auf den Schädel haut. Dazu eine Handvoll Geschwister, teilweise schwerstbehindert, von denen man noch der Jüngste ist. Das alles ist schlimm. Was fehlt? Wir haben viel Erfahrung mit solchen Leuten. Was fehlt jetzt noch, um ein perfektes Monster zu machen?
Ein Unfall auf dem Kopf.
Schau, und ich sag, du hörst nicht zu. Hier, Fistbump. Hey. Bam. Richtig, die Kopfverletzung. Und Richie hat zwei davon. Zuerst fällt eine Kommode auf ihn, als er sehr klein war noch. Und er muss mit 30 Stichen am Kopf genäht werden. Also bei einem Kleinkind ist 30 Stiche viel. Zu dem Zeitpunkt ist er 2 Jahre alt.
Mhm.
Und nur um sicher zu gehen, dass sein präfrontaler Kortex wirklich Mus ist, wird er später noch einmal von der Schaukel ausgenockt. So, das Schicksal leistet ganze Arbeit. Schaukel haben wir auch schon mal gehört, bei Gacy.
So, kann ich mich nicht
wurde erinnern. Auch mal von der Schaukel getroffen, war ohnmächtig und so.
Meine Schwester hat mir auch mal von hinten den Kopf weggeschaukelt.
Ach, du auch?
Ja. Und mir ist sogar mal als Kind sogar eine Metallgarderobe auf den Kopf geknallt.
Jetzt langsam.
Also es kann auch anders ausgehen.
Fügt sich zusammen. Nach dem Schaukelzwischenfall.
Also weil übrigens, sorry, ich muss es kurz sagen.
Was?
Ohne Absicht bei meiner Schwester natürlich, ne? Die hat das jetzt nicht mit Absicht gemacht.
Ich habe jetzt gedacht, sie hat so extra so.
Ich war auch noch ganz klein.
Aber Hinterkopf scheint besser zu sein als Stirn.
Ja.
Irgendwie so nach dem, was wir jetzt hier gelernt haben. Nach dem Schaukelzwischenfall leidet Richie unter Epilepsie.
Oh.
Auch schwierig. Ich meine, die Natur, seine Eltern, das Schicksal, alle folgen irgendwie so einer Blaupause, um ein Problem zu kreieren, so um ein Monster zu bauen. Selbst wenn man nicht gläubig ist, ist es echt schwer, irgendwie halt da drin nur Zufälle zu sehen, weißt du? Und er wird später Satanist. So. Sein Vater eskaliert mittlerweile zu Hause so, dass Richie sich gar nicht mehr nach Hause traut, teilweise. Stattdessen schläft er auf Friedhöfen. Oh, warte mal, hey, ich weiß, wer Friedhöfe mag.
Ich?
Du magst Friedhöfe.
Aber nur bei Sonnenschein.
Wie, nur bei Sonnenschein?
Nicht im Dunkeln und nicht bei schlechtem
Friedhöfe?
Wetter.
Friedhöfe? Warte mal, ihr habt beide eine Kopfverletzung. Du magst Friedhöfe? Ich muss dir mal was zeigen.
Was kommt denn jetzt?
Das ist das Foto, mit dem man ihn damals gesucht hat. Vielleicht ist es ja ein Match made in heaven.
Der sieht aber auf dem Foto, ich möchte kurz sagen, bevor du mich wieder um die Ohren haust und mir ein anderes Foto zeigst, auf dem Bild sieht er wirklich attraktiv aus. Der könnte auch eine Calvin Klein Model-Karriere hinlegen.
Sagen immer alle.
Ja.
Okay.
Der hat halt einen sehr, lass ihn mich kurz beschreiben.
Warte, lass ihn beschreiben, aber nicht hin und her swipen.
Nee, also der hat halt dickes Haar, unten leicht gewellt.
Alle sagen
immer
zuerst sein Haar, das ist so eine Frechheit.
Dann hat er richtig sinnliche Lippen, ein sehr markantes Gesicht. Sehr schöne Augen.
Ist 1,85 groß übrigens.
Mhm. Also, ja, ist schon jetzt.
Okay, der
ist also, du musst auch als Mann sagen, dass der attraktiv ist.
Also, den Ort für euer erstes Date haben jetzt, wir ja
mal,
schon.
Sag
auf
mal.
Dem Friedhof.
Aber in der Sonne. Aber du musst doch auch zugeben, dass das ein attraktiver Mann ist. Oder findest du den jetzt unattraktiv auf dem Foto?
Ich weiß, I know too much.
Okay.
Ich kann dir sogar noch die Info geben, dass seine Lieblingsband AC/DC ist. Und bevor du jetzt sagst, es ist nicht deine Mucke, hey, wir sind noch nicht mal in den 80ern, ja, da hättest du auch noch nicht Kendrick Lamar gehört. Also, das war damals cool.
Vielleicht aber Run DMC.
Ja, war, glaube ich, sogar noch ein bisschen vor. Aber langsam ging es los. So, ne? Aber es war noch cool. Eine Sache, die dich aber abgeschreckt hätte, Richard Ramirez hatte die Zähne des Grauens, nämlich hier.
Okay, da sieht er aber auch ganz anders aus. Sorry, aber auf dem Foto sieht er einfach aus wie ein Vampir. Der hat ja nichts mit dem davor gemein.
Also er hat sehr, sehr schlechte Zähne gehabt. Und die hat er
hatte
sich
nicht
aber
schlechte Zähne, der hatte nur noch 6 Zähne, wie es aussieht.
Die waren so ungefähr wie Grabsteine auch.
Aber auf dem Foto sieht er auch nicht so attraktiv.
Alle seine Opfer haben erzählt, was für einen furchtbaren Mundgeruch er hat. Halitiosis oder wie das heißt, also ganz schlimmen Mundgeruch. Kommt daher, dass er schon mit 13 anfing, chemische Drogen zu nehmen und sich absolut keiner interessiert hat für seine Körperhygiene und er selber sich so von Limo ernährt hat.
Also er wurde vernachlässigt.
Komplett. Und von Limo ernährt, was ich glaube heute so würde das Energy Drinks sein. Weißt du, wenn die dann mit 8 anfangen nur noch Cola zu saufen und heute sind es die Energy Drinks, das ballert dir die Zähne raus. Nie gutes Essen irgendwie.
Ja, wahrscheinlich war auch nie jemand mit ihm beim Zahnarzt.
Erst später selber war dann mal beim Zahnarzt, aber die tatsächlich machen hat er sie sich erst im Knast lassen.
Ah, das geht dann.
Ja, was willst du machen? Kannst du ihn schlecht so? Ich zeig dir jetzt noch ein letztes Bild von Richard Ramirez. Jetzt habe ich dir 2 gezeigt. Also ich habe das eine gezeigt, das finden alle, das findet man leicht. Richard Ramirez Zähne und Richard Ramirez Fahndungsfoto. Und jetzt ist das so das Bild, was am meisten damals in den hypostophilen Kreisen gekickt hat. Das ist das hier. Das ist ein Bild, auf dem er Handschellen trägt und sehr, sehr böse in den Gerichtssaal guckt.
Schwarz-weiß.
Ist schwarz-weiß, genau. Kann,
aber das Verhandlungsfoto finde ich attraktiver. Hier sieht er so ein bisschen wütend aus. Das genau, finde ich schon Absicht wieder nicht mehr. Aber da finde ich das schon nicht mehr.
Weißt du warum? Weil dein Gehirn normal funktioniert. Und das dir sagt, ein Typ, der aussieht, als würde er dich gleich in den Kopf beißen, ist nicht das
Guck mal,
richtige
mal.
Ziel deiner
Man kann auch
so.
Mit Kopfschäden noch ein bisschen integer sein.
Zweimal auf den, ich habe auf den Kopf gehauen. Zweimal. Was jetzt noch fehlt, um den wirklich perfekten Killer zu erschaffen, sind die richtigen Vorbilder. So, dann haben wir alles. Und Lil Richie hat auch da kein Glück. Sein Cousin Mike. Der ist nämlich vor einiger Zeit aus Vietnam zurückgekommen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Mike ist ein Kriegsheld, besitzt verschiedene Orden, unter anderem Purple Heart, soweit ich weiß, sein Platoon, also seine Einheit wurde mal komplett ausgelöscht, bis auf ihn und noch einen anderen. Und ein Platoon ist entweder 20 oder 40 Leute. Das heißt, er hat was Schreckliches, Schreckliches überlebt. Vietnam war eh, es war definitiv scheiße, in Vietnam zu sein.
Ich glaube, jeder Krieg ist schrecklich.
Jeder Krieg ist schrecklich, Vietnam war besonders, komme ich gleich, habe ich mir... Will ich dir gleich noch was dazu erklären. Weil du hast natürlich vollkommen recht, jeder Krieg ist schrecklich. Was Vietnam besonders gemacht hat, war, weißt du, wie das US-Verteidigungsministerium dort eine Zeit lang Erfolg gemessen hat? Mhm. Hast du das mal gehört? Ganz kurz, weil ich finde, es eine so ätzende Geschichte ist, dass ich sie kurz erzählen muss. Es ging im Vietnamkrieg ja nicht darum, Vietnam zu erobern. Es war also kein Land erobern. Also die USA waren nicht dort, um ein Land zu besetzen. Mhm. Sondern es ging darum, den Süden gegen den kommunistischen Norden zu unterstützen, den Kommunisten wegzufetzen sozusagen und dann den Vietnamesen das Land zu lassen. Man wollte nicht dort bleiben. Das heißt, du kannst den Erfolg nicht daran messen, wie viel des Landes du besetzt hast, weil darum ging es nicht. Was die gemacht haben, ist, die haben gekämpft, haben den Hügel eingenommen und sind am nächsten Tag zum nächsten Hügel. Mhm. Was ist passiert? Dieselben, die du am Tag davor vertrieben hast, sind wieder gekommen. So konntest du also den Erfolg nicht messen. Was hat das Verteidigungsministerium gemacht? Weil das Militär braucht Erfolgsnachweise. Du brauchst Zahlen. Du musst es irgendwie messbar machen. Und was die damals gemacht haben, war der Bodycount. Das ist das erste Mal, dass man im Krieg absichtlich den Bodycount als Erfolgsnachweis genutzt hat. Und dazu eine Kill Ratio. Das hieß tatsächlich so, das stand so in den Berichten. Und das heißt, es ging dort jahrelang nur darum, wie viel feindliche Kämpfer man getötet hat. Mhm. Und das macht ganz viel aus. Ob du sagst, ich muss diese Stadt einnehmen oder ich muss so viele Menschen töten, wie ich kann. Mhm. Weil wozu führt das? Das führt dazu, dass du Zivilisten tötest und sagst, es sind feindliche Kämpfer gewesen.
Ja.
Das ist die schlimmste Folge dazu. Natürlich hat es aber auch fatale Folgen für das Mindset der Soldaten, die dort sind. Ja, weil jeder, was ist gut? Ein toter Vietnamese ist ein guter Vietnamese. Das ist alles das, was in Vietnam passiert ist. Mit so einer Einstellung hat man danach eigentlich, also zumindest die USA, nirgends mehr Krieg geführt. So, und, das, ne? Und dort war Mike. Wie es nicht anders zu erwarten war, ist, leider lernt Cousin Mike ihm jetzt nichts Vernünftiges. Stattdessen erzählt er den ganzen Tag Horror-Stories aus der grünen Hölle einem 11-12-Jährigen. Ja, das Ganze untermalt er, indem er Richie Polaroids zeigt, auf denen er Frauen vergewaltigt, verstümmelt, tötet. Es gibt Bilder, da knien die Frauen vor ihm und er hält ihnen so eine Waffe an den Kopf.
Oh Gott.
Zwingt sie zum Moralverkehr. Manche sind auch gefesselt, manche der Frauen sind gefesselt auf einem Bild, das sehr bekannt geworden ist, sozusagen, hat er den abgeschlagenen Kopf einer Vietnamesin in der Hand. Als er herausgefunden hat, damals Cousin Mike, dass Vietnamesen abergläubisch waren zu der Zeit und gesagt haben, hey, wenn wir verstümmeln, wenn jemand ein Körperteil fehlt, kann er nicht in den Himmel. Hat er angefangen, Gefangene zu amputieren dort. Das war der Typ, mit dem er als Teen, also mit dem Richard Ramirez als Teenager rumgehangen ist. Wie gesagt, Krieg ist immer schlimm. Vietnam war aber was Besonderes. Unter anderem wegen dieser Kill-Ratio. Das zweite war, dass die Soldaten sehr, sehr lange in diesen unüberwacht sozusagen mit ihrer eigenen Einheit im Dschungel operiert haben. Es ist nicht wie heute, weißt du, dass du sofort Ding, sondern du bist los und dann hast du dich halt über Funk vielleicht verständigen können, aber es kann auch sein halt, ne, wir sehen uns in 2 Wochen.
Mhm.
Und was in der Zeit dort passiert ist, war super schwer zu überwachen so.
Mhm.
Und Sprachbarriere, Drogenmissbrauch, extrem, dort Heroin, das Goldene Dreieck war dort, weißt du, Heroin kam von dort, die Leute waren plötzlich mega drauf. Ganz schlimm, 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 schlimm. Ein schlechteres Modell, um Verhalten zu lernen, hätte Richie nicht finden können. Er ist 12, was passiert bei 12-jährigen Jungs so?
Die nehmen sich den als Helden.
Die nehmen sich den als Helden und gerade entsteht Sexualität. Okay. Das heißt, er verknüpft was wir schon auch ein paar Mal gesagt haben, wenn sich das verknüpft bei solchen Kids, dann haben wir ein Riesenproblem, nämlich Sexualität und Gewalt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht die erste bewusste Erektion beim Anschauen dieser Bilder dann mal hatte oder so.
Mhm.
Und das ist was du echt nicht mehr aus dem Schädel rauskriegst. So, wir reden da immer wieder drüber. Diese Kombination ist also verheerend. Wir haben so einen coolen Erwachsenen, der einem weirden Jungen Aufmerksamkeit schenkt. Beide konsumieren Alkohol, Marihuana und Richie ist wahrscheinlich, für den ist es der erste souveräne Erwachsene. So, ne? Also der andere, sein Vater, haut sich selber einen Hammer auf den Schädel.
Ja, es war eine Familie, ne? Ist nicht irgendein Kumpel.
Genau, ist nicht nur ein Kumpel, ist auch nur Familie. Und das darfst du auch nicht wissen. Er war Green Beret, also er war tatsächlich ein Held. So, ja, das war Green Beret, gibt es auf der ganzen Welt nur 10.000 Stück. Das ist eine Elite-Einheit. Und kommt zurück von dem Kriegsschauplatz, auf dem viele liegen geblieben sind. So, und du kommst blutverschmiert nach Hause und erzählst, ne, ich habe getan, was ich tun musste. So, der ist ein Held für ihn. Was Mike auch noch macht, ist, er zeigt Richie Kampftechniken, wie man sich anschleicht, wo man hinsticht, um zu töten. Einige dieser Techniken wird Ramirez später selbst an den Opfern ausprobieren. Also er wurde trainiert. Ich glaube, in vielen Podcasts hört man es immer so, ja, ich glaube nicht, dass er den Kleinen dann auch noch, doch hat er. Du kannst sehr wohl zeigen, hier ist das Herz. Wenn du hier reinstichst, triffst du das Herz. Wenn du hier reinstichst, ist es die Lunge. Wenn du die Lunge stichst, kann derjenige nicht mehr schreien. Sowas kannst du einem 12-Jährigen beibringen. Und das hat er gemacht, 100.000%. Ich kenne solche Typen, die, ne, von der Art, so dieses... Was Mike auch noch dabei hatte, ist, er hatte 8 Schrumpfköpfe aus Vietnam mitgebracht.
Was?
Ein Schrumpfkopf. Kennst du das? Früher hat man Schrumpfköpfe, es sind getrocknete Schädel.
Ja, das ist mir schon klar gewesen. Ich war nur gerade trotzdem irgendwie erschüttert.
Achso, ich dachte, 8 Stück dabei gehabt. Und jetzt kommt
was
Schräges.
Warum macht man das? Ist das so eine Trophäe? Hm?
Du, Vietnam war bekannt auch dafür, dass gerade von den Spezialeinheiten zum Beispiel, dass die Trophäen behalten haben. Und der eine hatte, gibt's Bilder, wo einer eine Kette hat mit Ohren dran, so. Wirklich, sowas, Alter. Es ist dieses Runterreduzieren. Du sperrst ein paar Leute, die du zum Töten ausgebildet hast, schickst du in einen Dschungel, in die lebensfeindlichste Welt, wo jeder Baum dich töten kann. Zivilisation geht sofort über den Bach, also den Bach runter.
Die müssen so traumatisiert sein.
So, und damals hieß es ja noch nicht traumatisiert oder so. Damals war es so, ja, der ist verrückt oder was, ne? Die sind zurückgekommen, die waren, er ist ein gutes Beispiel. Zu den Schrumpfköpfen nochmal, was vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt als Mädchen- und Mädchen-Jungs-Ding ist, aber 90% meiner Freunde würden die Schrumpfköpfe mit 12 feiern.
Ich auf keinen Fall.
Ja, dann ist es vielleicht, ich glaube, es ist ein Mädchen. Es ist so ein bisschen.
Also, vielleicht ist es auch zu platt, aber.
So, vielleicht, weil ein Schrumpfkopf, so als Junge, was du, also ich finde, ich glaube, die meisten 12-jährigen Jungs finden Schrumpfköpfe cool. Die verstümmelten und vergewaltigten Frauen eher nicht. Da ist so dieser, ne, das ist noch so dieses.
Beruhigend.
Ja. Jungs sind 12-jährige Jungs sind kleine Monster. Richie hat auf jeden Fall von Geburt an schon diese Prädisposition zur Gewalt gehabt. Ich meine, sein Vater hat ein Problem gehabt. Und da, sein Vater ist ja auch dieser, das hatten wir in einem Nebensatz, dieses: Ich schlage meine Kinder nicht, wie mein Vater mich geschlagen hat, deswegen schlage ich mich selbst. Also, sein Großvater war auch schon gewalttätig. Dazu die Kopfverletzungen, das Gefühl der Machtlosigkeit zu Hause. Du kannst nicht mal heim, schläfst auf dem Friedhof lieber als zu Hause. Und wir wissen, dass Machtlosigkeit ein sehr, sehr gefährlicher Trigger sein kann. Machtlosigkeit ist was, man will dann später jemand werden, der Macht hat.
Mhm.
Und wenn das alles noch nicht reicht, dann sollte das, was Onkel Mike jetzt als nächstes tut, den Sack zumachen. Als Richie seinen Cousin nämlich am 4. Mai 1973 zu Hause besucht, kommt es zwischen Mike und dessen Ehefrau Jessie zu einem Streit. Sie ist genervt, was mich jetzt nicht so wundert. Ich weiß nicht, worüber sie gestritten haben, aber sie hat einen Typ zu Hause, der 8 Schrumpfköpfe hat und die ganze Zeit mit seinem 12-jährigen Neffen rumfährt und Kampftechniken übt und keinen Job hat. Also es gab wahrscheinlich eine Menge Grund zu streiten.
Ja, und ich meine, der Typ war hochtraumatisiert und natürlich ist das auch anstrengend mit so jemandem.
Ist anstrengend. Die beiden haben auch 2 kleine Kinder. Ja, die Situation eskaliert, Mike zieht seine Waffe und schießt seiner Frau mitten ins Gesicht.
Puff. Was? Alter Schwede. Und da war er dabei.
Sie stirbt. Richie ist zum ersten Mal Zeuge beim Mord mit 13. Mike lässt ihn gehen, nachdem er ihm versprochen hat, dass er niemandem was erzählt. Und später kam dann raus, dass Richie an diesem Abend zum Hause beim Abendessen saß, ohne dass man ihm etwas angemerkt hätte. Mike, wird natürlich trotzdem verhaftet, so, ne? Du hast zwei Kinder und deine Frau erschossen. Und jetzt was wir heute uns auch nicht mehr vorstellen können. Vor Gericht zeigt man Mitleid mit diesem ehemaligen Kriegshelden. Man verurteilt ihn nicht wegen Mordes. Da sehen wir auch, wie Green Berets, wie besonders das nochmal angesehen war. Mhm. Also das ist die Elite gewesen.
Und welche Rechtfertigung?
Snapped. 4 Jahre hat er bekommen.
Was ist denn snapped?
Snapped ist, dass du halt einfach zu viel gesehen hast. Du hast zu viel für dein Land getan und jetzt bist du halt snapped. Das ist halt, du bist übergeschnappt für den Moment. Mhm. Er wird nicht als Verbrecher bewertet, sondern als Upsi. Interessant, weil alle anderen Vietnam-Heimkehrer hatten mal wie Scheiße behandelt. Aber so diese Elite-Truppen haben sie auch heute noch. Ne? Also wenn du jetzt bei der Delta Force warst oder was, du glaubst doch nicht, die würden den Typen jetzt einsperren, der dabei war, als Osama Bin Laden erschossen worden wäre. Weißt du, wenn der jetzt irgendwas macht, flippt, das kehrt man unter den Teppich, schickt ihn auf Therapie und...
Na, ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch so, dass der wahnsinnig traumatisiert war, ne? Ja, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Voll. Auf der anderen Seite, das Richtige wäre halt Therapie und nicht dann, wenn er jemanden umbringt, zu sagen, das ist Hupsi.
Hat 4 Jahre Psychiatrie bekommen, okay, gut, wird danach entlassen.
Hat das was gebracht?
War immer noch ein Arschloch, natürlich. Das Ganze ist so abgefallen und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, weil da ist wirklich alles drin. Denk dran, wir sind immer noch in der Prägephase. Wir sind da, wo andere Jungs versuchen, Mädchen zu küssen. Mhm. Ja? Und jetzt kommt er zu seiner Schwester und deren Mann ist ein berüchtigter Peeping Tom, also ein Spanner. Und ich frage mich auch, dass in allen Berichten, wo ich gelesen habe, ist es so dieses, der war bekannt als Spanner. Das finde ich auch krass, weil das war aber früher tatsächlich noch anders. Weißt du?
Wie, dann galt das jetzt nicht als strange oder was?
Offensichtlich nicht, sonst würdest du ja nicht der bekannte Spanner sein. Und was ist cool, ne? Warum, wenn man schon nachts aus dem Haus schleicht und irgendwie Frauen durchs Fenster beobachtet, warum alleine machen? Nehme ich doch meinen 13-jährigen Cousin mit. Und zusammen mit Lil Richie gehen sie jetzt gemeinsam Frauen durchs Fenster beobachten.
Das ist so schräg.
Und
es ist unfassbar.
Es ist krass.
Stimmt, hättest du dir das ausgedacht.
Es ist wie ein Cocktail. Es ist wie so ein Cocktail, wo du alles reinpackst und am Schluss kommt halt dann auch das raus, was du erwartet hast. Und auch da jetzt wieder, genau jetzt, wo die sexuellen Vorlieben entstehen und gefestigt werden, da hat Richie gesehen, wie einer Frau ins Gesicht geschossen wird und lernt vom nächsten männlichen Vorbild, dass man Frauen heimlich beobachtet und sich einen runterholt zum Beispiel.
Alter Schwede.
Ist eine gruselige Paraphilie, dieser Voyeurismus, gerade wenn du ihn so auslebst.
Naja, ich glaube an sich, ich habe erst vorgestern einen Artikel gelesen, dass viele Frauen so voyeuristisch veranlagt sind, beziehungsweise dass sie darauf stehen so. Aber jetzt beim Sex, keine Ahnung, sich in einem Swingerclub zugucken zu lassen oder das sind ja Welten.
Ich habe auch versucht, drüber nachzudenken, extra deswegen rausgehen und danach suchen ist dann.
Und dann auch heim, das ist ja auch übergriffig.
Das ist mega übergriffig. Ich erinnere mich, dass ich. In dem Kontext, das ich jetzt zu erzählen, ist natürlich super mies, aber dass ich mal umgezogen, neuer Stadtteil und wir sind vorbei, ich laufe vorbei, abends, nachts Gassi um 1 Uhr nachts oder was und komme an einem Fenster vorbei und sehe original, es ist ein Badezimmerfenster, so ein geriffeltes und da muss aber die Dusche so dahinter gewesen sein und da dahinter ein Licht, weil ich habe perfekt die Silhouette, also eine schöne Silhouette von der Frau beim Duschen gesehen und ich bleib kurz stehen so. Ne, und guck, und ich fand es wunderschön und so, und bin dann, ich bin jetzt nicht da, versucht mehr zu sehen oder so, aber bin dann weitergelaufen. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Fenster abends vorbeigelaufen bin, also in der Straße, habe ich wieder geguckt. So. Also, es ist schon, ich verstehe, dass es interessant ist, aber jetzt nicht da rausgehen extra deswegen und Leute dann ausspähen.
Ja, das ist interessant, dass das, ich finde, es gibt zum Beispiel, also, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte, aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hatte auch gegenüber in dem Haus gegenüber, war mal so eine Frau, die sich immer breitbeinig aufs Sofa gelegt hat, um sich zu berühren. Hä? Und das immer bei offenem Fenster. Und natürlich hat er da auch geguckt, wenn er das gesehen hat, dann hat er, also der hat dann irgendwann weggeguckt, logischerweise, finde ich jedenfalls logisch. Aber trotzdem glaube ich auch, dass sie das vielleicht auch genossen hat, dass ihr dabei zugeguckt wird, weil sonst macht man das nicht bei offenem Fenster auf dem Sofa, wenn man irgendwie 10 Meter gegenüber ein Haus hat.
Mir ist es vor kurzem in live passiert, dass ich vorbeilaufe, also es war im Sommer, dieses Jahr, und ich laufe vorbei an der Bank und ich hätte mich entscheiden können, ob ich
in
links
der
an der Bank zum Sitzen.
Ah ja.
Und die waren im Ufer, also eine Bank von dem Flussufer. Und ich hätte nach links vorbeilaufen können, wo der Weg ist, der breite Weg, oder rechts zwischen der Bank und dem Fluss sozusagen, wo ich ein bisschen näher. Und ich laufe vorbei und in dem Moment, und die hatte so einen Rock an, in dem Moment macht sie einfach die Beine so auseinander und zeigt mir voll, dass sie kein Höschen hat. Und ich halt mit, ich so, und bin halt dann weitergelaufen.
Aber das ist auch übergriffig, ne?
War, fand ich auch.
Mega. Aber, also, wenn da jetzt ein Mann sitzen würde, der das machen würde bei mir, würde ich das auch.
Okay, gehen wir zurück zu dem einen der brutalsten Vergewaltiger, den wir je hatten. Okay. Erst sein Dad, dann sein Cousin, dann sein Onkel. Echt, ey, jeder, der mit diesem Kind zu tun hat, gehört bestraft. So, ne? Das ist alles Missbrauch. Es ist traurig und irgendwie vielleicht erklärt es, wie er wurde, aber wir dürfen nie vergessen, es entschuldigt es nicht, weil am Ende entscheidet er, was er tut. So, ne? Wie weit es geht.
Und auch sich keine Hilfe zu holen.
Eben. Wir haben es oft gesagt, psychische Erkrankungen sind nicht unsere Schuld, aber unsere Verantwortung. Gerade eben haben wir aber eigentlich alle einfach Mitleid mit ihm. Und das ist auch richtig. Aber ich verspreche euch, bevor diese Teile rum sind, wird von diesem Mitleid nicht mehr viel übrig sein. Richie bekommt jetzt den ersten Spitznamen. Dedos. Dedos ist so spanisch, so Finger. Er steht dafür, dass der spitze Finger hat.
Ach, der klaut.
Genau, klaut wie ein Rabe. Manche nannten ihn damals auch schon Richie Robon. Richie der Räuber. Es sieht also alles nicht gut aus im Hause Ramirez. Die Zeichen stehen auf Sturm. Weißt du, was dein Vater gemacht hat nach der Tat von Mike? Er nimmt Richie mit, um die Wohnung zu putzen. Irgendwer muss es ja machen.
So. Ey, das ist so einfach krank, Alter.
Oder?
Ja.
Wie sind die drauf gewesen? Richard sagt später, es war wie ein mystischer Moment. Der Geruch des Blutes. Und als ich die Stelle sah, an der sie zu Boden gefallen war, bekam ich dieses kribbelnde Gefühl im Bauch. Damn. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ja? Das ist ein Zeichen für, es ist zu spät. Die erste versuchte Vergewaltigung passiert, während Richie in einem Holiday Inn arbeitet. Das ist übrigens der perfekte Job für einen kleinen Creep. Alter. Überleg mal, man hat Zugang zu den Zimmern.
Mhm.
So, wenn die Gäste gerade raus sind, könntest du rein. Man weiß, von wo aus man gut beobachten kann. Man hat die persönlichen Daten der Leute. Saugruselig, dass man sich vorstellt, dass in so einem sensiblen Bereich ein junger Richard Ramirez arbeitet.
Ich glaube, jetzt kann ich nicht wieder im Hotel sein, ohne daran einmal zu denken.
Du, der hat in diesem Fall, hat das auf eine junge Frau abgesehen, deren Freund hat gerade das Zimmer verlassen.
Mhm.
Und Richie, 16 Jahre alt, wittert seine Chance, verschafft sich Zutritt und versucht, die Frau zu vergewaltigen. Das Gute ist, der Typ, also ihr Freund, war nur Eis holen.
Okay.
Und er kommt zurück und er verprügelt den Teenager halt nach Strich und Faden, schlägt ihn richtig kaputt und erstattet jedoch danach keine Anzeige. Ich auch. Ich habe drüber nachgedacht, es gibt, weißt du, das waren erstens sind's die 70er.
Naja. Ne?
Und so die Gerichte waren noch beschissen. Also auf der Basis, so, was haben sie denn getan, ne? So einen jungen Mann so zu provozieren. Kannst du dir richtig vorstellen, wie sie halt, ne, dir so kommen? Waren sie also mit Hotpants in dem Zimmer, ne? So. Und ja, Alter, das machen die heute noch, ne? Ich schwör's dir. Mir schreiben manchmal Frauen.
Gruselig,
mir schreiben manchmal Menschen, die in dieser Situation sind, schildern mir Polizeiverhöre, wo ich echt so. Die Art der Fragen und dieses, weißt du, immer,
ne?
Dieses unterschwellige Nachgefragt und dann auch, sie haben was getrunken. Ja, was? Ich krieg so einen Hass, wenn ich das höre, ich schwör's dir. Ne? Und man kann dem Paar keine Vorwürfe machen, weil auch die waren in dem Hotel, das heißt, die wohnen nicht dort. Vielleicht wohnen die, was weiß ich, wo, die haben keinen Bock, 3 Monate zur Gerichtsverhandlung, in 2 Tagen, weißt du, und dieses. Und ich habe wirklich in manche Podcast-Kollegen, ich habe Deutsche, ich sage es jetzt nicht wer und so, aber haben dann so diese so eine Theorie, so ja, dadurch ist natürlich Richard nicht gestoppt worden in seiner Entwicklung und auch, dass sein Cousin so eine niedrige Strafe bekommen hat, das hat ja natürlich, ey, ihr habt gar nichts begriffen. Ja, nichts hätte ihn stoppen können.
Naja, wenn er ins Gefängnis gekommen wäre, dann wäre er zumindest nicht weiter,
Gefängnis gewesen wäre, aber an der Stelle, wo du ein Kind hast, das Hirnsplitter und verkrustetes Blut seiner Tante vom Boden kratzt und dabei ein kribbelndes Gefühl im Bauch verspürt.
Ja, also zu retten ist ja nicht mehr.
Da ist es vorbei. Und selbst wenn Mike zum Tode verurteilt worden wäre, wäre das egal gewesen. Also ich meine, auf das, was er getan hat, steht die Todesstrafe. Hat ihn kein bisschen interessiert so. Das Einzige, also mit Bestrafung.
Psychiatrie hätte man aber vielleicht mal machen können.
Mit Medikamenten wegbomben, mit einem Blasrohr abschießen, chemisch kastrieren, solche Dinge. Mit Bestrafung kannst du so jemanden nicht mehr abschrecken. glaubst du, eine härtere Strafe? So eher so, macht dem gar nichts. Die einzige Chance, mal abgesehen von diesem medikamentösen Kompletteinschläfern, ist so dieses, also mit Einschläfern meine ich jetzt runterdrosseln auf Gemüse.
Mhm. Sedieren.
Sedieren, danke. Ist die einzige Chance irgendwie, die ich noch sehe, ist so ein krasses moralisches Prinzip in ihm zementieren zu dieser Zeit. Irgendwas, was es verbietet, diesem Verlangen nachzugeben, sozusagen einen richtig festen Kodex. Ich glaube daran, dass sowas helfen kann, mhm. ne? Weil zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt ist, also ein Kodex, der nicht erlaubt, Frauen und Kinder zu töten. Mhm. Das ist sozusagen, das darf nicht.
Aber wie soll der implementiert werden?
Ja, das muss man. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist für ihn klar, Soldaten dürfen morden und vergewaltigen. Das hat er gelernt. Sich selber definiert er später als Krieger Satans, so, ne? Okay. Als er kämpft für Satan. Also man kann sowas schon, ich glaube, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, mit Strafen kannst du nicht erreichen. Richie wird Hardcore-Satanist, ne? Und nicht einer von denen, die irgendwie in der Schule.
Was heißt denn genau Satanist? Also man kennt das Wort und denkt so, oh Gott,
schwarze Klamotten, will ab jetzt Sturm, Nacht, Rabenschwinge genannt werden. So, ja. Spielt mit einem Ouija-Board.
Aber ich kann mir so nichts wirklich darunter vorstellen.
Es gibt Satanismus zu erklären, ey, dann kommen wir aus der Folge jetzt nicht mehr raus. Es ist so, zu der Zeit, also er ist auch, hat versucht, LaVey zu treffen, also den Gründer der Church of Satan, die ja so wirklich die satanische Bibel geschrieben haben. Die grenzen sich aber alle ganz stark ab von Mord und Menschenopfern und sowas. Ich kann dir nicht genau, also Satanismus zu definieren jetzt ist wirklich schwierig. So, es geht darum, dass du eben jedes Mal, wenn jemand sagt, so, ah, Gott sei Dank, dankst du eben nicht einem gnadenvollen, gütigen Gott, sondern einem, ja, selbstsüchtigen Satan, so, der sagt, du bist das Gesetz.
Und was sind da so dessen Gebote?
Gibt's keins. Do what you will shall be the only law. Also, du bist das einzige Gesetz. Das, was du willst, ist richtig.
Wie praktisch.
Sehr praktisch. Die brechen auch Satanismus an sich, so, ne, diese Idee von Gott ist in, also du bist es, du bist Gott. Mhm. Ne, ist, finde ich, nicht mal das Verkehrte. Das Verkehrte, was machst du, wenn du jemanden wie Richard Ramirez hast? Was sagst du, wenn einer sagt, ja, ich denke halt, man sollte Kinder töten? So, da kommst du an die Grenze. Weil alles andere ist ja so dieses, anstatt dass du dich verbeugst vor einer
Instanz, quasi
einer vielleicht sogar eingebildeten Instanz, rechtfertige dich vor dir selbst. So
klar, aber wenn ich sage, ich habe immer recht mit dem, was ich sage, dann ist es ja auch schon so immer schwierig.
Und du bist ein scheiß Typ, dann.
Ja, aber auch so, also auch so. Wenn ich jetzt der Meinung bin, so, du hast die Schelle verdient, weil du mir irgendwie blöd gekommen bist, also das ist ja auch schon die erste Schwierigkeit.
Set of Rules zum Beispiel, schade niemand anderem.
Ah, das gibt es dann.
Könnte man mit reinnehmen. Ach so, ja, also okay. Es gibt, wie gesagt, Satanismus, großes
Feld. Weites
Feld.
Aber könnten wir auch mal eine Folge
machen? Ich habe schon aufgeschrieben. Satanismus, Okkultismus.
Ja, aber als Staffel richtig.
Als,
ne?
Knast habe ich Satanismus im Knast, Religion im Knast. Also ich habe das schon auf dem Schirm. Mal gucken, wie wir es unterkriegen. Wir wissen, Satan ist sein Ding. Natürlich, er zieht nach L.A., begeht dort Autodiebstähle. Da ist auch dieses Foto dann irgendwann entstanden, das ich dir als erstes gezeigt habe.
Das Sexy Bild.
Er sieht halt aus wie ein Junkie. Da hat sogar eine aufgekratzte Stelle im Gesicht.
Auf dem Foto?
Ja.
Naja, das war schlechte Handybelichtung.
Nee, du bist einfach.
Nee, der sieht aus wie ein Calvin Klein Model.
Und Richard Krukinski sieht aus wie ein.
Ja, aber du zeigst mir auch immer so schicke Fotos.
Wer war denn Ding? Wie sieht denn. Das ist ja.
Was?
Das widerspricht sich ja nicht. Ein Junkie und Kate Moss.
Ja, gut, aber es war ja auch. Heroin Chick war ja auch da in den. Wann auch immer das war, 80er, 90ern, war ja immer modern.
Mhm. Was auch sein Ding ist, sind Drogen. Passt. Reden wir gerade. Er konsumiert alles, was er kriegen kann, liebt aber LSD und es ist so heftig. Ich weiß nicht, ob du schon mal LSD genommen hast.
Ich habe noch nie eine chemische Droge genommen.
Okay, dann
kann ich jetzt gehen.
Ja, dann raus, Alter. Schmarrn, ist ja gut, dass ich hier bin. Ich habe alle chemischen Drogen genommen.
Was für ein Glück für uns.
Ja, gut, ich habe sie alle ausprobiert. Ich kann dir sagen, LSD ist ja eigentlich was du eher mit Liebe und Frieden verbindest. So, du willst eigentlich, also die meisten Leute, die auf Acid sind, fürchten sich davor, auf einen Horrortrip zu kommen und wollen lieber keinen Streit. So, ne? Du willst lieber eigentlich...
Liebe,
Chili Milli, es gibt Trip-Guides, so, die dich halt davor schützen, Angst zu bekommen und unangenehme Dinge und so und Blut zum Beispiel, ich habe das auch schon erlebt, ich habe auf einem LSD-Trip auch schon Gewalt erlebt, eine Schlägerei erlebt, war beteiligt an der Schlägerei, war sehr seltsam für mich so, Blut ist sehr seltsam, Gewalt ist sehr seltsam auf LSD, bei ihm ist anders, er liebt Horror-Halluzinationen, für jeden von euch da draußen, der jetzt schon mal einen Trip genommen hat. Das, was wir alle fürchten, war das, was er mochte.
Aber wieso?
Ich habe so eine Theorie, weil es gibt so ein paar Gespräche, wo er sagt, er hat, seit er diese epileptischen Anfälle hat nach dem Schaukeltreffer, hat er immer wieder während der epileptischen Anfälle Halluzinationen. Albtraumhafte Halluzinationen. Ich habe versucht, es nachzulesen. Es ist so komplex, dass ich nicht wirklich was gefunden habe. Aber es scheint so zu sein, dass es während der Schübe sein kann, dass du Dinge siehst.
Aber es gibt ja tausende verschiedene Formen von Epilepsie. Ne? Deshalb ist es wahrscheinlich schwierig.
Schwer zu
finden. Die Frage ist ja auch, wie oft, also manche Menschen, keine Ahnung, sind Epileptiker und haben aber so wirklich Anfälle, nur, keine Ahnung, alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre. Oder, also es gibt ja alles so, was das angeht.
Also ich glaube, es war bei ihm schon öfter.
Das bei ihm war. Okay.
Mhm. Und es ging eben darum, dass du, also auch das kann ich wieder nachvollziehen, wenn du jetzt zum Beispiel das hast und du jedes Mal, wenn du das hast, sagen wir, du hast es 3-mal am Tag oder was, oder einmal, oder alle 3 Tage. Und dann.
Aber ich glaube kaum, dass das jemand so oft hat, aber weiß ich nicht.
Du, gibt's natürlich. Also, das alle kann ja wie ein Panikattacken kann, das kann die ganze Zeit sein.
Okay, crazy.
Selbst wenn es nur alle 3 Tage ist, selbst wenn es nur jede Nacht ist, wie es bei mir ist mit Albträumen, dann hast du irgendwann, du bist an dem Scheideweg. Ich habe mir zum Beispiel in Haft, als es mit den Albträumen so schlimm war und ich keine Medikamente nehmen konnte oder auch wollte, weil ich das Zeug nicht nehmen wollte, was die mir geben wollten, habe ich mir angewöhnt, diese Träume zu schätzen. Ich habe angewöhnt, den Schrecken, den mein eigenes Gehirn verbreitet, zu sehen, als wäre es ein Horrorfilm. Und bei einem Horrorfilm freue ich mich ja auch, wenn es doch noch gruseliger ist, als ich dachte. So, da bin ich ja dann auch nicht, dass ich danach so, oh, das hätte ich jetzt nicht sehen wollen, sondern hui, hui, hui. Und so habe ich versucht, mit meinen Träumen umzugehen. Mhm. Wenn es dann doch noch mal, mein Gehirn ist sehr kreativ, so, es wurde dann doch noch schlimmer. Und ich dachte, ich weiß, wo der Traum hingeht. Und am Schluss erwürge ich meinen eigenen Hund im Traum. Und ich so, was, Alter? Wie schrecklich ist das? So, ne? Also mein Gehirn hat es immer noch geschafft, noch einen draufzusetzen. Und ich habe dann versucht, damit so umzugehen. So im Sinne von, wow, Respekt, krasse Wendung, ziemlich gruselig. Okay, damit ich klarkomme. Ich glaube nicht, dass es bei Richard Ramirez so war. Ich glaube tatsächlich, er hat es von Anfang an genossen. Aber es könnte auch ein Mechanismus gewesen sein, etwas, das sowieso passiert, anfangen zu mögen. Mhm. Weißt du? Umdeuten sozusagen. Aha, es ist nicht mehr schrecklich, sondern spannend. Mhm. Ich weiß nicht, was vorher da war. Es ist Henne-Ei-Diskussion bei ihm. So, er ist so oder so im Arsch. Wir wissen auch nicht so genau, was er in der Zeit bis zu seinem ersten Mord gemacht hat. Wir wissen, dass er in der Skid Row gewohnt hat. Also
wo?
Skid Row ist ein Scheißviertel in L.A.
Okay.
War früher das Junkie und richtige Absturzviertel. Ist, glaube ich, immer noch nicht gut. Dort hat er rumgehangen, hat Drogen genommen, kleine Verbrechen begangen. Der erste Mord, der damals, die Betonung liegt auf damals, Richard Ramirez zugerechnet worden war, war der Mord an einer 79-jährigen Frau. Die war vergewaltigt und erstochen worden.
79?
79. Was fällt dir an so einem alten Opfer auf?
Dass sie sich nicht wahrscheinlich krass gewehrt hat?
Vollkommen richtig. Wir haben das manchmal.
Also wie ein Konto, muss man sagen.
Wir haben das oft, genau, sie so, wir haben das oft bei diesen Tätern, dass sie eben anfangen mit Opfern, die sich nicht wehren können. So, ne? Die komplette Macht, du brauchst keine Gegenwehr erwarten, du weißt, du kontrollierst die Situation. Beginnt ja eigentlich schon mit Tiere quälen, so, was wir übrigens nicht von Richard Ramirez wissen. Dabei bleibt es nicht. Richie entwickelt sich. Und was Richie den Fliegengittertür-Eindringling schließlich in den Nightstalker verwandeln wird, ist, dass es nicht dabei bleibt, sich ein bestimmtes Opfer zu suchen, nicht ein Opfertyp hat. Dieser Scheißkerl schafft es, dass sich jeder, nicht wie bei Ted Bundy, nur du, wo ich gesagt habe, sondern jeder, ob junge Frau, ob mittelalter Mann, jeder muss sich Sorgen machen, von ihm getötet zu werden. Er hat keinen Opfertypus. Schlimmer noch, sein Modus operandi, also das, wie er vorgeht, ist Chaos.
Und ist vergewaltigt er auch Männer?
Jungs, also Jungs, ja. Er wird einer der kreativsten Mörder, die es je gegeben hat.
Das klingt aber auch wie so ein Lob.
Sticht, schießt, metzgert sich durch L.A. Jo, ist, was soll ich sagen? Eins seiner Opfer trampelt er zu Tode.
Alter Schwede, was ist das für ein Typ?
Der tritt so fest zu, dass ein Abdruck seines Turnschuhs auf dem Gesicht der Leiche zu sehen ist.
Alter.
Das hilft am
auch
Ende.
Unfassbar viel Hass,
ja,
da, oder?
Ja, ja, ja. Driven by, also Antrieb, Hass, klar. Das hilft am Ende dabei, ihn zu überführen, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind aber am Ende des ersten Teils unseres Nightstalker Zweiteilers angekommen. Ramirez ist mega bekannt, das weiß ich. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar neue Sachen gehört. Ich höre jetzt hier extra auf, weil hier kann man vielleicht sogar noch so ein bisschen sehen, warum jemand schreibt. Warum jemand glaubt, ach, Richie hatte keine Chance, der braucht vielleicht nur Liebe und so. Ich kann das irgendwo noch. Aber am Ende der nächsten Folge werden wir uns nochmal unterhalten, was ich für Richie Ramirez und seine Groupies empfinde und so. SKGs.
Also gehen wir nächstes Mal noch tiefer rein und dann wird es noch ekliger, nehme ich an.
Wir haben jetzt einen Mord.
Okay, es wird also richtig heftig.
Wir enden mit 13.
Ich finde es jetzt schon krass.
Okay.
Ja, ich bin gespannt, was dann noch kommt. Ich glaube, es wird wirklich echt hart auszuhalten. Max, es war schön mit dir.
Ja?
Mhm.
Mit dir auch. Bist du kein SKG?
Nee.
Findest du doof?
Ja, auf jeden.
Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Hey, wenn ihr hier Bristophil seid, schreibt uns. Also nicht, um mich kennenzulernen, nicht um uns kennen, sowas nicht gemeint, sondern schreibt uns, wann ihr das erste Mal gemerkt habt, würde mich interessieren. In welcher Situation? Das würde mich sehr, sehr, sehr brennend interessieren.
Na, da bin ich mal gespannt, ob sich da wer meldet.
Ich auch. Also dann, tschüssi.
Ciao.
Das war Pollux, Liebe im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Liebe im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.